Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Wir können nur Drama, aber das können wir gut. Rate mal, wo ich das gelesen habe. Hallo Jan.
Hi, grüß dich, Thomas. Im Zweifelsfall im Poesiealbum aus meiner Grundschulzeit, das ich bei dir habe liegen lassen.
So könnte man es bezeichnen. Du hast mir das geschrieben.
Ich habe geschrieben, wir können nur Drama.
Ja, und genauso war es ja auch. Ja, wir wollen genau da, möchte ich gleich anschließen und ein bisschen an deinen Gefühlen teilhaben. Du warst ja im Stadion, aber erstmal gehört ja nicht nur Hallo Jan dazu, sondern Hallo ihr alle. Folge 213, Work Hard, Burkhard.
Jawohl. Ja. Wie kann man dürfte raten, wer sich den Titel ausgedacht hat.
So, habe ich nichts mit zu tun. Nee. Erklären wir auch gleich, wie es dazu gekommen ist. Aber es war einfach so ein schöner Moment und es flossen, ich weiß nicht, Tränen, also Körpersäfte aus allen Regionen trieften aus dieser WhatsApp-Nachricht. So, dass ich wirklich dachte, ja, Baby, ich möchte deine Drama-Queen sein.
Ja, das Drama hat in der Tat auch mehrere emotionale Ebenen.
Bitte, breite sie aus.
Es ist ja nicht nur die Gänsehaut, der Endorphin-Rush, der dann aufkommt, wenn Werder ganz generell mal irgendwie kurz vor Schluss noch das Siegding macht, dann ist es auch noch Oliver Burke. Fucking Burke. Ja? Und ich kann eine gewisse Genugtuung nicht verhehlen, denn ich kann ganz im Stile des Worum-Podcasts sagen, na, wer hat's gewusst, indem er sich das Trikot schon ganz, ganz, ganz früh in der Werderzeit von Olli Burke gekauft hat? Richtig, der Herr Siegert. Und zugegebenermaßen, die Tatsache, dass es mir jetzt nicht mehr passt, das Trikot, zeugt so ein bisschen davon, dass ich vielleicht zwischenzeitlich auch selbst nicht mehr so richtig dran geglaubt habe. Aber sei es wie es ist, die Bilder, die Stimmung im Stadion, als er diese gottgleiche Flanke von Kiki Top einnickt. Das sind Sachen, an die wird man sich lange erinnern. Und ich finde es halt so geil. Oliver Burke, und das ist dann ja die dritte Drama-Ebene, die das Ganze hat. Oliver Burke kann nur diese Winner-Dinger, nur diese Last-Minute-Siegtreffer-Dinger. Und das ist halt einfach an sich als Story schon, finde ich, sowas Geiles.
So schön. Liebe Simone.
Ja,
dieser Blumenstrauß geht raus an dich. Nein, wo wir gerade dabei sind, letzte Woche habe ich den weißen Elefanten zurückgegeben. Ja, Sonntag musste ich dir versprechen, dein Burkey-Trikot ein halbes Jahr lang zu bügeln und vielleicht auch ein bisschen zu weiten, damit du es wieder anziehst. Und dann müssen wir natürlich auch Abbitte leisten bei Simone. Hot Take, Buch der Wahrheit. Burkey und Jinma werden noch rasieren, die Liga. Ich sag mal, sie sind noch ein bisschen entfernt von 20 Saisontoren, aber sie haben ihre Momente gehabt und das reicht noch nicht, damit wir in Unterhose und Glocke nackt durchs Viertel gehen. Ja, aber es reicht zumindest, um zu sagen, Simone, ich binde einen Blumenkranz für dein Haar.
Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte gedacht, dass Oliver Burke derjenige ist, der als erster damit anfängt, diese Prognose in Richtung Wahrheit zu schieben?
Naja gut, Jinma hat ja auch schon, ne? Ich glaube, der Call war Jinma und Burkey, die vermeintlichen Bankspieler im Sturm bei uns. Ja. Aber ich sag mal, volle Benchpower hat sich da gebrochen. Ey, und das Gefühl, es muss doch so eine krasse Explosion gewesen sein im Stadion. Da kommst du mir jetzt, ne, leg dich nochmal bitte hier zurück. Komm mal zurück und leg dich auf die Couch. Wir wollen noch ein bisschen mehr Gefühle. Ja. Weißt du, was ich nämlich zum Beispiel auch dachte, ne? Ich kenne viele Leute, die haben versucht, viele Leute mit Kindern, dachten, okay, wir müssen die Kleinen jetzt mal an den richtigen Verein ranführen. Wir nehmen die mal mit und vielleicht nicht gerade gegen Eintracht Frankfurt oder Bayern München, was die Kinder nachhaltig traumatisieren könnte, sondern wir versuchen mal Familienblock Holstein Kiel, und das war scheinbar ein Geheimtipp von Zehntausenden, weil viele mit der Intention keine Karten mehr bekommen haben. Das heißt, ich habe dran gedacht irgendwie, dass das für ganz viele kleine Kinder, die zum ersten Mal im Stadion, dass ihr erstes Stadionerlebnis gewesen sein könnte.
Das geht schlechter.
Total romantisch, oder?
Ja, wobei, also sagen wir es mal so, wenn die kleinen Kinder in unserem Block gewesen wären, dann hätte das auch schnell umschlagen können in blanke Panik. Einfach weil wildfremde Menschen aufeinander sprangen und sich in den Armen lagen und sich ins Gesicht brüllten.
Gut, bei damit, euch im Block hätten die schon geheult in der 70. Mama, ich habe Angst vor dem Mann mit der Barberjacke.
Ja, genau. Warum ist hier keiner mehr?
Ja. Nein, Mann, war das großartig. Ey. Ja, und dieses Foto, ich habe es so gefeiert, dieses Foto.
Ja. Ja, aber auch die Jubelszenen, also wie er dann da erstmal abdreht, wie er das ja dann immer macht mit ausgebreiteten Armen, aber wie dann alle auf ihn drauf sind und er so mehr oder weniger in dieser Traube begraben wird und du dann wirklich ihm zugucken kannst dabei, wie diese Realisation, was da eigentlich gerade passiert ist, in ihn hineinsickert und er auf einmal anfängt so alles aus sich rauszuschreien. So.
Ja.
Das ist echt so Gänsehaut. Total geil. Ist
auf so vielen Ebenen schön. Ne, muss man wirklich sagen. Ja, und für Ole Werner fand ich, war das irgendwie so ein, kennst du noch Karate Kid?
Ja, natürlich.
So ein bisschen so ein Mr. Miyagi-Moment.
Ich habe meine Lebensgeschichte daran ausgerichtet.
Film. Ole Werner hat mein Leben nachhaltig in Frage gestellt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Als er bei der Pressekonferenz sagte, ja, harte Arbeit. Der Unterschied bei Berkey ist jetzt harte Arbeit und jeden Tag bedeutet auch jeden Tag. Ne? Und nur so kann man Erfolg haben. Und da dachte ich, warum hat mir das niemand, in den 90ern hat einem das keiner gesagt.
Ne? Oder du hast einfach noch nicht richtig hingehört.
Ja, scheinbar habe ich mein Leben auf einer Lüge aufgebaut. Ja. Aber gut.
Du, nein, wie gesagt, die FDP erzählt uns das seit Jahrzehnten. Ja. Man muss bloß einfach richtig hinhören.
Ja, gut, aber die ist ja, glaube ich, mehr im Individualsport, glaube ich, mit Beratungsqualitäten. Wo wir aber apropos schlaue Sätze und kluge Leute. Nee, warte mal, wir sprachen.
Nee, warte, Moment, apropos nicht.
Irgendwas war falsch. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte ein bisschen Schalke streicheln. Ja, und mich nochmal bedanken wieder für die große Teilnahme bei der Titelsuche. Das Ministry of Title Finding, wieder 40 Leute, 400 Leute auf Kurzarbeit. Aber es waren wirklich wieder schöne Sachen dabei. Komisch, es sind noch ein bisschen Erfolgstitelsucher. Aber was soll, ne? Werderfeuer schlug vor Comeback.
Ja, ein schönes Comeback, ja, ist auch nicht schlecht.
Hätte man machen können, ne? Es kamen einige Vorschläge mit Ubuntu, denn auch das, ne, ist ja Teil dieser romantischen Erzählung, ne, inklusive dann dieses Fotos und wie sich die Mannschaft für ihn freut und so weiter. Es ist ja nicht nur ein Solistending, ne? Kam Sebastian Hoffmann, Alex Bibelbrox, kamen da ähnliche Vorschläge. License to Kiel fand ich auch hübsch.
Ja.
Handsman, oder?
Mhm. Muss man sagen. Also finde ich das Spiel und den Geist des Tages drin wieder. Schade, dass Berkey nicht drin vorkommt. Der gehört da irgendwie rein.
Gebirgt hätten wir noch im Angebot gehabt. Und wir waren ja schon kurz davor, irgendwas davon zu nehmen. Und dann hat mich aber, warte mal, Nikotin hat mich dann doch noch ein bisschen gekitzelt, muss ich sagen. Und jetzt klären wir auf, wie es zu dem Titel kam. Warte mal, ich hatte dir das nämlich geschickt, ne? Nikotin schrieb nämlich auf X, Titel, bitte ein Wortspiel in den nächsten Folgentitel, genau so machen, irgendwas mit Berkey größer als Cater, ohne Fleiß kein Preis, wie man als Verkaufskandidat zum Held wird oder so.
Ja,
und ohne da Fleiß denke ich,
kein Preis.
Ja, so, ja. Noch irgendwas in drei kurzen Silben. Aber dann fühle ich mich so ein bisschen, so als hätte man meine Mutter beleidigt, so ein bisschen rausgefordert. Und ich finde, Burkhard trifft es doch eigentlich.
Ja, na klar. Ja.
Oder? Ja. Gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, zur vollen Zufriedenheit, Nikotin.
Ja, wenigstens meiner. So. Wenigstens zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Und Scheich Burkhard der Siebte, muss ich euch enttäuschen, du bist nicht gemeint. Burkhard, ja, herrlich. Jetzt haben wir schon wieder so viel um heißen Brei rumgequatscht. Wollen wir ins Spiel einsteigen oder hast du?
Das wäre jetzt mein Vorschlag gewesen, denn.
Hast du noch eine Gesprächskarte?
Da gibt's ja, man läuft ja immer Gefahr, ja, in der siegestrunkenen Euphorie dann doch auch den dezidierteren Blick auf das Spiel zu vergessen. Denn das hatte auch zwei Seiten, dieses Spiel, möchte ich meinen.
Es irgendwie war es wie so ein Herbsttag auf Fehmarn, ne? Wo du so vier Jahreszeiten so durchrauschen.
Ja, das trifft's in der Tat ganz gut. Vielleicht mal anfangen damit, und das ist eine Sache, das ist schon zum zweiten Mal hintereinander passiert. Ich hasse es ja. Ich hasse es ja. Unsere Plätze sind ja tendenziell eher Richtung Ostkurve. Mhm. Ja. Und Kiel war jetzt schon die zweite Truppe, die Platzwahl gewonnen hat und dann erstmal das Team zum Tauschen zwingt. Ja. Das heißt also, dass Werder in der zweiten Halbzeit dann immer auf die Westkurve spielt, also weg von uns, finde ich kacke.
Ja.
Ja.
Hat mich auch total gestört. Man muss aber sagen, war gegen Leverkusen auch schon so. Und wir sind noch ungeschlagen.
Ja, das ist sehr gut. Touché.
Ja, gefällt mir auch nicht, aber gehört zur Wahrheit leider dazu.
Aber muss man dann auch festhalten, erste Halbzeit dann auf die Ostkurve, demzufolge nach Adam Riese, starke Leistung. Also jetzt mal fernab von Chancenverwertung, aber damit konnte ich total gut arbeiten. Also wir haben wirklich ich war ja mit Jens wieder im Stadion. Kiel hat das in den ersten 20 Minuten wirklich den Eindruck gemacht, als seien die komplett überfordert. Komplett.
Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar Absicht war, ne, sich so tief hinten reinzustellen. Denn eigentlich beherrscht Kiel, das haben wir in der zweiten Halbzeit ja gesehen, ein ganz ordentliches Pressing. Ne?
Ja.
Und ich fand, in der ersten Halbzeit standen sie sehr tief hinten drin und haben uns ja die Räume überlassen in der Mitte und haben uns erstmal machen lassen. Und ich habe mich sehr gewundert, sehr gefreut über den stabilen Auftritt von Werder, dass das sehr konzentriert war, ja, zwar bedacht, aber konzentriert und relativ entschlossen und mit einem Plan nach vorne. Und die erste Halbzeit sah gut aus, wenn du das gesehen, ja, die erste Halbzeit hast du ja gesehen.
Ja, aber muss dazu aber auch sagen, also ja, sehe ich komplett so, und das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon vermutet, dass Kiel erstmal wirklich abwartet und sich hinten reinstellt, aber hinten reinstellen und das Ganze abwarten und mit einer Bierruhe irgendwie erstmal zu gucken, was passiert, ist die eine Sache, aber Werder hat die ja wirklich nicht zum Atmen kommen lassen, also mit Blick auf Pressing und so. Das war also wirklich zu 70-80% wildestes Rausgebolze der Ball war sofort wieder bei Werder.
Ja.
So, ne? Und jetzt mal fernab davon, dass Werder versucht, es sehr strukturiert zu machen und sie dann auch jetzt nicht das Überpowerplay mit 10 Riesenchancen irgendwie aufziehen, aber sie haben zwei Riesenchancen Chancen, also und beide von Duxi, ja, vor allem diesen Kopfball.
Den der Kopfball.
Den der Torwart mit einer also übermenschlichen Reaktion noch irgendwie über die Latte lenkt.
Ja.
Und dann halt diesen komischen Abpraller, den Duxi dann Volley aus dem spitzen Winkel nimmt und den knapp ans Außennetz nagelt.
Richtig. Dann gab es auch noch die erste Chance von Stale, Klassiker.
Genau.
Ja, die erste Chance, die aber auch wieder, ich glaube, da setzt sich Köhn durch auf links, ne?
Ja.
Genau. Und spielt ihn ein Ticken zu hoch. Also eigentlich war der schwer genug für Stale, um nicht nachzudenken. Nein, okay, kein Vorwurf, der war wirklich schwer. Ja. So, aber halt auch ein Beispiel dafür, dass wir durchkamen auch mit unserem Spiel.
Ja, genau. Mhm. Ne? Genau.
Das Pressing hat funktioniert. Es sah wirklich alles gut aus und man dachte, na gut, 1-0 war es, glaube ich, ne? Dann ja zur Pause.
Zur Pause, genau, aber wir hatten ja sogar das 2-0 gemacht, was dann zurückgepfiffen wurde wegen Handspiels. Leider auch zu Recht.
Ja, muss man leider dann auch zu Recht, genau. Also er ist zwar mit einem anderen Körperteil vorher, aber er drückt ihn ja mit der Hand über die Linie.
Ich weiß gar nicht, ob es die Hand überhaupt noch gebraucht hätte. Die waren irgendwie alle auf dem Weg ins Tor.
Ja,
deswegen, aber ja, sei es wie es ist. Wäre halt dann schon echt sehr früh der Decker gewesen, ne? Wenn du nach 3 Minuten sofort das 2-0 nachlegst.
Ja.
So, aber ja, schade ist dann zurückgenommen worden. Nichtsdestotrotz bis zur Halbzeit einfach absolut nichts mehr anbrennen lassen. Ne?
Nee, einfach gut gespielt. Es gab, Kiel hatte eine Gelegenheit, da verlieren wir den Ball im Mittelfeld irgendwo. Ich weiß gar nicht, wer diesen Fehlpass spielt. Habe ich vergessen. Und dann kommen die über links, kommen die dann einmal durch. Aber das wird dann auch geklärt. Aber wir hatten das Spiel komplett im Griff. Und ich fand auch, dass es spielerisch gut aussah nach vorne.
Ja, Schmiedi auch wieder ein gutes Spiel gemacht, erste Halbzeit.
Richtig, obwohl Weiser halt eigentlich unser bester Baller nach vorne, unser kreativster neben Schmiedi, ja gelb gesperrt nicht dabei war.
Aber hat man gemerkt, dass er fehlt, ne? Also fand ich schon. Ja, weil das Werder-Spiel auch ganz anders aussah, ne?
Es sah anders aus, aber ne, es war linkslastiger.
Ja, genau. Mhm.
Aber man hat, aber trotzdem sind wir spielerisch in die Räume gekommen und das Pressing hat funktioniert und also wir reden nur über die erste Halbzeit.
Ja, ja, genau, ausdrücklich.
Ausdrücklich. Ja. So, aber es war, zumindest hatten sie es einigermaßen gut kompensiert. Ja, ob das gegen einen anderen Gegner, gegen einen stärkeren Gegner auch so gut gelungen wäre, dann ohne Weiser, weiß ich nicht. Aber in der ersten Halbzeit dachte ich, wow, so konzentriertes Ding.
Ja, war auch mein Eindruck und Kiel hat jetzt auch keinen Anlass zur Sorge gegeben bis zur Halbzeit, fand ich wirklich. Dachte erst echt, das haben wir jetzt richtig gut im Griff und hat dann, also war mir dann auch in der Halbzeit relativ sicher, dass wir, wenn das so weitergeht, wir auch dann relativ zeitig noch das zweite und vielleicht sogar noch das dritte machen.
Ja. Ne, und man war eigentlich eher mit den Gedanken, war ich eher dabei. Hoffentlich macht dann Jinma das zweite, dass ja sicher kommt, Klammer zu.
Ja, genau, weißt ja, du? Genau.
So,
ja.
Also mit solchen Luxusgedanken war man schon unterwegs.
Little did we know.
little did we know. Aber bevor wir dann zur schrecklichen zweiten Hälfte kommen, mit dem schönen Happy End, Gott sei Dank. Ja. Aber noch mal zwei Fragen zur ersten Halbzeit und dann können wir auch gleich nochmal gerade die Aufstellung einfangen. Ne? Ja. Fandst du, dass es ein Unterschied war mit Jung und Veljkovic? War das eine andere Stabilität? Denn er hat ja hinten, ey, auch eine Luxussituation. Ich glaube, das hatte Ole noch nie bei Werder Bremen, dass er alle 6 Innenverteidiger zur Verfügung hatte.
Ja. Und ja, in Klammern, ne? Stark war, ist noch nicht wieder bei 100%, so, den führen sie ja gerade erst wieder ran, aber ja, sie waren alle im Kader.
Okay, aber er hat Malatini, Pieper rausgenommen, ja. Veljkovic, Jung gebracht.
Ja. Also ich fand nicht, dass das gucken wir jetzt nur auf die erste Halbzeit oder gucken wir auf beide Halbzeiten mit Blick auf Veljkovic und Jung?
Dann müssen wir wohl auf beide.
Ja, weil da finde ich dann
in der Tat, nee, warte, pass auf, dann stellen wir das zurück und blicken auf die erste Halbzeit mit Jens Dale. Ja, weil der ging dann jetzt zur Halbzeit raus. Welchen Einfluss das dann auf die zweite Halbzeit hatte, können wir auch gleich nochmal besprechen. Aber ja, ey, das ist schon ein Unterschied.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Drin ist, ja. Und ja, ich dachte also wirklich, okay, das ist die Definition von Box to Box.
Ja.
Oder? Ich fand ihn so stark.
Und jetzt irgendwie eine Stunde, bevor wir aufgenommen haben, hat die Deichstube auch nochmal ein Interview veröffentlicht mit Senne Linnen. Mhm. Der halt sich da wirklich, also eine Lobeshymne auf diese Spielweise von Jens Dale singt.
Geil.
Ja, und halt sagt, es sei so ein Traum, irgendwie mit ihm zusammenzuspielen.
Okay, bring nochmal ein paar Zitate, habe ich noch nicht gelesen.
Ja, die müsste ich jetzt natürlich mal eben on the fly raussuchen, ja. Aber also sei es wie es ist, was haben wir, ich guck mal eben. Ja, übrigens sagt Senne Linnen in dem Interview auch, dass er also sich schon noch Hoffnung macht, irgendwann dazu zu spielen. Kann man jetzt so langsam auch mal zumindest den Namen auf die Shortlist setzen, oder? Ich meine, so wie der abliefert, wie so ein Uhrwerk.
Ja.
Ja.
Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, okay. Also das sagt ja auch viel aus, ne? Wenn deine Mitspieler sagen, es ist geil, mit ihm zu spielen. Ja. Und man hat es halt auch einfach, er hat halt einen ganz anderen Radius, ne, als Leo Bittencourt oder Skelly Alvaro, die ihn da ja ersetzt haben. Das macht schon einen großen Unterschied, auch dieser Drang nach vorne und diese Dynamik, die Körperlichkeit irgendwie.
Ja, genau das, ne? Das Dynamik, Körperlichkeit, echt total.
So viel, finde ich.
Ja. Naja, du hast es in den letzten, ich würde fast schon sagen Jahren, hast du das auch immer mal wieder betont, ne? Es ist halt nicht nur das, was der auf dem Feld mit dem Ball und als Spieler und als Mittelfeldspieler macht, sondern halt eben auch, was seine Präsenz den anderen für Freiräume gibt. Ja, ja, also dass die viel weniger beachten müssen, weil der sehr autark ist in seiner Rolle.
Ja. Ja. Und auch Senne Linnen hat ja ein deutlich besseres Spiel gemacht.
Ja, genau. Ne, dass sie halt dann eben nicht noch irgendwie die Rolle von ihrem Mittelfeldpartner irgendwie teilweise mitdenken müssen und deswegen halt limitiert sind, beispielsweise in ihrem Aktionsradius, sondern du bei Jens Dale und Senne Linnen halt ein Duo hast, das mittlerweile weiß, wie das mit dem anderen funktioniert. Ja. Und die wissen ganz genau, was ihr Tanzbereich ist und dann können sie sich darauf auch voll konzentrieren und müssen nicht immer noch irgendwie jemanden mitschleppen. So.
Ja. Ich glaube, bei Leo und Linen ist auch so ein bisschen das Ding, dass die sich in der Spielweise recht ähnlich sind.
Ja.
Ne? Also sie kommen halt weniger über den Körper, ne, sondern mehr über, ja, mehr über andere Skills. Sie stehen auch beide tiefer als Stale die Position interpretiert. Ne? Ja. Ja, und wenn ich noch mal was sagen darf, ne, also ich habe mich jetzt entschuldigt, Berkey, ne, und so für meinen unberechtigten Spott, aber ihr habt mich genauso ausgelacht, als ich meinte, Jens Day wird Scorn. Jetzt hat er schon 4.
Ja, oh, ja, da, ja, du ist unser bester Torschütze und das sei dir gegönnt.
Ich möchte ja auch nur was auf der Habenseite haben.
Die drei Buden gegen Hoffenheim, die verzerren das Bild ein wenig, aber es ändert ja nichts an der Tatsache und dafür allen Credit an dich, dass er die Rolle übernimmt, also dann auch wirklich er hat ja auch in Sachen Wichtigkeit für das Team gefühlt in diesem Jahr nochmal einen Riesenschritt gemacht.
Ja.
Also der ist ja wirklich, also mittlerweile ist der ja wirklich auch, also der, ich meine, der war vorher schon nicht wirklich mehr wegzudenken, aber er ist mittlerweile halt einfach basierend auf den Leistungen purer Leistungsträger.
Ja.
Und das ist, dann ist die logische Konsequenz natürlich auch, dass er anders scoret. Denn das Tor gegen Kiel macht er auch so geil, mit so einem Selbstverständnis.
Ja. Ja.
Ballgewinn gegen Skripski, glaube ich, zusammen mit Veljkovic im Mittelfeld.
Richtig.
Und okay, ihm wird der Platz gelassen, ne? Aber dass er in diesem Selbstverständnis den schwachen Fuß nimmt und den Ball wirklich, also volles Rohr mit seinem schwachen linken Fuß ins kurze Eck wämst.
Ja.
Hut ab, echt.
Und auch da wieder Genie und Wahnsinn, Marvin Ducksch. Ne?
Ja.
Das ist doch vor dem Tor, ne? Wie er den Raum öffnet mit diesem einen direkten Pass.
Ja, genau.
Das, auf rechts außen.
Nee. Das ist das vor dem 2-0. Das macht er vor dem 2-0. Also vor dem vermeintlichen 2-0.
Ja,
ne?
du hast recht, ja.
Den spielt er richtig geil, direkt One-Touch raus auf Stale, der die Flanke dann reinschlägt zu Schmiedi.
Richtig.
Aber vor dem 1-0 gewinnen Veljkovic und Stale zusammen den Zweikampf gegen Skripski.
Ja.
Im Mittelfeld. Und dann nimmt sich Stale den Ball, sieht man in der Zeitlupe auch so geil, dann schreit er seine Mitspieler, die um ihn herum stehen, schreit er noch an, dass er den Ball nimmt. Und dann gehen Jinma, glaube ich, geht dann so zur Seite weg und dann hat er wirklich freie Bahn, um aus 20 Metern voll drauf zu halten.
Geil.
Ja,
oh, geil.
Ja, und dann wie er dann noch in die Ostkurve rennt und da halt das Tor noch bejubelt. Ich bin Gott froh, dass der wieder da ist. Der ist jetzt auch für die Nation nicht nominiert worden.
Ja.
Und deswegen wird der jetzt die Zeit bis zum Spiel in Frankfurt, wird er dann auch wirklich nutzen können, um wieder, glaube ich, bei 100% zu sein dann.
Ja. Können wir noch aufklären, warum er zur Halbzeit ausgewechselt wurde?
Also ich kann zumindest mal wiederholen, was ich als Begründung von diversen Kommentatoren gehört hatte. Ole Werner hat wohl nach dem Spiel noch auch gesagt in einem Interview, das habe ich allerdings nicht gesehen, aber dass er im Training noch irgendwie aus nächster Nähe einen Ball ziemlich heftig abbekommen hat und deswegen Nackenprobleme hatte.
Genau, irgendwie hatte er einen Nacken, ne? Also es hatte überraschenderweise keine Leistungsgründe.
Ja, ja, genau.
Und es war auch kein taktischer Winkelzug von Ole Werner, sondern irgendwie Nacken und dann muss man ja, das ist ja dann Richtung Kopf und man wusste nicht genau und er meinte, er hat wieder Probleme und dann muss man den besten Mann der ersten Halbzeit auch mal auswechseln, wenn man
und trotzdem, ne, 45 Minuten gespielt, für die Kicker-Elf des Tages hat's gereicht, ne?
Ja, und Sportschau-Elf des Tages auch.
Ja, geil.
Und da ist übrigens auch Berkey dabei. Da
ja, natürlich.
Da haben gefühlte 10 Sekunden Hangtime haben dafür gereicht. Nein, der Anlauf von Oliver Berkey, Achtung, schlechtes Bild, der war ja wirklich viel, viel länger als der Anlauf zu dem Kopfball, weil der begann ja, und das ist ja auch wirklich so eine schöne Story, dann wirklich schon, wenn man Ole glauben will, im Sommer, als du gerade aus dem Trikot rausgewachsen warst.
Ja, genau.
Und dann kam aber die zweite Halbzeit.
Ja, und ich glaube nicht zuletzt auch, es war ja typisch Werder aus der Kabine kommen und erstmal denken so, oh, immer wieder ein bisschen sammeln und mal ganz kurz in Ruhe gucken, wo wir gerade stehen. Und noch bevor sie überhaupt richtig hingeguckt haben, wo sie gerade stehen, hat Marvin Ducksch sich in einem Anfall von Tiefschlaf den Ball bei der Ballannahme wegnehmen lassen und dann stand es auch irgendwie schon, weil man muss 48 oder so gewesen sein, ne?
Ja,
also sehr schnell nach der Pause.
Und da hatte Kiel schon eine große Chance. Ja. Vorher. Eine hatten sie schon.
Ja, und dann fällt das Tor mehr oder weniger sehr ähnlich wie das Tor von Jens Dale, nämlich einfach humorlos aus halbrechter Position volle Möhre ins kurze Eck.
Ja, plötzlich plötzlich presst Kiel, ja, und Marvin Ducksch hat es noch nicht mitgekriegt. Ja, also, genau. Der ist ja wirklich völlig abgeschenkt, den Ball. Ja. Abgeschenkt.
Ja, wirklich.
So, Mann. Ja, und auch alle so, ja, ach komm, Kiel, komm, ne, gib ihn zurück. Ja. Ne? Ist doch klar, wer hier gewinnt. Und plötzlich steht es 1-1. Und da, Frage, wurde viel drüber diskutiert. Haltbar oder nicht? Der Schuss von Harris.
Ja, ja, ich weiß. Also, Fakt für mich ist, kurzes Eck ist immer Torwart-Eck.
Ey, das ist, ja, dachte ich auch.
Und er schießt halt aus 20 Metern und der Blick ist nicht verdeckt oder wird nicht abgefälscht.
Und er schießt ihn auch mit rechts. Ja, ja. Also, und das heißt, der Ball hat ja noch was, es ist ja noch was anderes. Wenn du von halb rechts mit links schießt, hast du ja noch, als Torwart, musst du ja noch mehr beachten. Ja, aber da ist ja der Winkel dann auch, ich dachte sofort, Mann, das ist scheiß Torwart-Ecke.
Ja, der ist halt sehr hart geschossen, aber ich bin halt bei dir. So, das sind 20 Meter, das ist kein abgefälschter Schuss, der ist nicht oben in Knick, sondern der ist halt flach und der geht ins kurze Eck.
Ja.
Das, die Frage,
und auch nicht direkt neben den Pfosten. Ja. Und ich hasse es, da immer drüber zu sprechen, aber man muss es halt aber auch mal sagen. Der hält ja auch geile Sachen dann noch, aber Mann. Und ist das so, nochmal deine Kompetenz als Ex-Keeper anzapfen? Für mich sieht das so aus, ich meine, Zetti kann diese Dinger ja, das ist ja kein unerreichbarer Ball, auch für ihn nicht, ja?
Ja.
So, aber ist es nicht so, weil mein Eindruck, er spekuliert doch auf die Flanke. Oder?
Das habe ich nicht 100% vor Augen, aber also, was mich an dem Tor eigentlich mindestens genauso stört, wie das der im kurzen Eck einschlägt, ist, wie weit Jung wegbleibt.
Ja.
Jung steht von Harris irgendwie, weiß ich nicht, 5 Meter weg.
Ja.
Hat die Hände auf dem Rücken, steht im 16er. Da musst du schneller raus.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite macht Jung ja sozusagen wie bei einem Freistoß, deckt er sozusagen die Flanke ab, deswegen auch den Weg nach innen deckt er ab. Und deswegen hat er auch die Hände auf dem Rücken. Und das ist ja wie, wenn du die Freistoßmauer stellst und die kurze Ecke, gerade dann ist Torwart-Ecke, die lässt er ja bewusst offen, damit Zetti freie Sicht hat und er selber macht den Passweg zu als Verteidiger. Ne? Und das...
Ja, und sie sind natürlich auch mit Hose runter erwischt worden, ne, weil sie den Ball im Spielaufbau verlieren.
Ja.
Dann ist das
und wie gesagt, genau, ne, der Fehler fängt bei Ducksch an.
Ja.
Ne? Also das, wenn man die Schuldfrage verteilen möchte, so, ne.
Also ich glaube, der ist undankbar, weil der halt einfach wirklich, ich glaube, irgendein Kommentator wiederholte das mehrfach, 123 km/h, das ist schon echt ein Strahl.
Ja.
So. Aber ja, es sieht mindestens doof aus, wenn er ins kurze Eck kommt und wenn er flach kommt und wenn er auch jetzt nicht irgendwie in den Pfosten reingeht, sondern halt einfach da gut dazwischen passt, zwischen Handschuh und Pfosten.
Und eigentlich, wie gesagt, ne, es ist für mich ist nur so zu erklären, dass er gerade guckt, wer ist in der Mitte und einen Schritt zu weit. Ja. In der Mitte steht oder auf dem falschen Fuß steht, weil er einfach mit der Flanke rechnet.
Ja.
So, ne? Und okay.
Naja, und im Prinzip
ist
das
ja Schotten mit dem Bart.
Ja, naja, und aber der Weg hin zum Schotten mit dem Bart hat auch echt wehgetan, muss man sagen, ne? Weil die zweite Halbzeit war dann nach dem Ausgleich durch die Bank weg, also teilweise grausam mit anzusehen.
Nimm uns bitte mit.
Ja, also im Stadion, das war wirklich, also da waren also teilweise ja auch unbedrängte Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung. Mir fallen da zwei Szenen von Felix Agu ein, der den Ball beim Durchspielen in der Viererkette bekommt und ihn dann die Linie runterspielen will und dann den Ball einfach flach ins Niemandsland passt, wo ein Kieler den Ball ungestört an der Mittellinie aufnehmen kann, um ihn wieder Richtung Tor von Werder zu bewegen. Dann sind da zwischendrin ja wirklich auch Szenen, die teilweise vogelwild wirken. Also Harris hat noch eine Riesenchance, die Zetterer gut hält.
Das ist ein guter Spieler, ne, Harris?
Ja, der kommt von Homburg, ne, aus der Regionalliga.
Ja, das Saarland, ich sag ja. Ja. Das Saarland, ich fordere Champions League Startplatz für das Saarland. Aber ist ein anderes Thema.
Genau, da müssen wir auch politisch schon mal drauf gucken. Was ich sagen wollte, dann gab es ja noch eine Szene, wo Zetterer irgendwie dreimal hintereinander retten muss. Das wurde dann irgendwie als Abseits weggepfiffen, aber also da war schon viel Unfallgefahr dabei.
Ja.
Muss man schon ganz klar sagen.
Und wo siehst du die Gründe, ne? Also, klar, der Wechsel Stay Bittencourt verändert die Statik. So, ne? Und wer weiß, ob es nicht so ist, dass ein paar Mal, wenn Agu den Ball in den komplett leeren Raum spielt, ist mir auch aufgefallen. Köhn hatte auch so Situationen, wo er dann hochguckt und sich wundert, wieso ist da keiner? Dass das diese Box-to-Box-Räume sind, in denen Stay sonst steht und mit der Statik Leo Linen halt beide eher weiter hinten sich orientieren.
Ja,
zentraler. Genau. Leo sich ja teilweise sogar zwischen Friedel und Veljkovic hat fallen lassen oder zwischen Friedel und Jung hat fallen lassen. Vielleicht ändert das diese Statik. Ja, okay, das ist ein Grund. Und Kiel war auch mutiger. Ne?
Ja, genau.
Deren Pressing ist nicht so schlecht, muss man sagen.
Ja, und es ist halt vor allem, ich glaube, das sind so kleine Puzzleteile, die sich zu einem größeren Bild zusammensetzen, nämlich, dass du mit Bittencourt-Reinnahme einen dieser beiden defensiven Spieler nochmal defensiver machst. Also Stay, wie du gesagt hast, ne, klassisch. Was für ein gutes Element für unser Spiel, mit Stay so einen Box-to-Box-Spieler zu haben, der defensiv robust ist und der offensiv aber auch eben bestimmt ist im Initiieren von Szenen und so.
Das und
hast du
halt
mit Leo rausgenommen und dadurch hast du halt eben komplett dieses Bindeglied zur Offensivabteilung abgeschnitten.
Genau. Und finde ich eine gute Beobachtung und halt auch jemand, der den Gegner beschäftigt. Ne? Ja. Der halt im Mittelfeld, im Zentrum ständig unterwegs ist, die Leute anläuft, bei jedem Umschalten mitmachen will, wo man eher sagen muss, bleib auch mal, ne? So. Und halt ein Leo, der immer eher hinten, und ein Linen ja auch, er ist ja auch, ich glaube, Linen hatte mal einen Torschuss in dem Spiel in der ersten Halbzeit irgendwie 7 Meter drüber, wo er sich schon umdrehte, hat man bei Sky ganz gut gesehen und dachte, oh Gott, ja, das lasse ich.
genau.
Also der ja nun auch wirklich keine große Offensivgefahr darstellt. Ja, das kam dazu. Und war nicht auch so ein bisschen Mental Break, ein bisschen erster Halbzeit Gladbach, ein bisschen Arroganz nachdem sie Kiel in der ersten Hälfte echt doch hergespielt haben?
Hatte ich teilweise auch den Eindruck, weil du so gerade sagst, Köhn hatte so 2-3 Szenen, wo ich dachte, das kann man schon konsequenter zu Ende spielen.
So, ja, wo es so ein bisschen arroganzmäßig.
Ja, genau, so ein bisschen daddeln, ne? So ein bisschen rumdaddeln und dann aber auch wirklich schnell dafür bestraft worden. Ja, und für mich war wirklich entscheidend, also auch, dass wir die Entlastung nicht mehr hinbekommen haben. Weißt du, du kannst ja, und da hast du ja recht, Kiel ist besser geworden, Kiel ist mutiger geworden, aber dem kannst du halt eben wirklich entgegenwirken, indem du brutale Konter setzt und gefährlich wirst. Das haben wir einfach nicht mehr hinbekommen.
Ich
wollte nur noch den einen Halbsatz dazu sagen. Und dann sind wir halt eben auch wieder bei der Frage, fandst du es mit Veljkovic und Jung besser? Ja, das wäre für mich ehrlicherweise das Spiel gewesen, wo das hätte zum Tragen kommen können. Das habe ich nicht gesehen.
Mhm.
Ne? Also die etwas grobschlächtigeren Angriffsversuche, indem man einfach mal einen Diagonalball spielt und die schnellen Leute auf die Reise schickt. Das habe ich wenig gesehen, gepaart mit der Tatsache, dass ich finde, dass Jung in manchen Defensivaktionen zu passiv war. Deswegen, um die Frage noch schnell abzubinden, fand ich das jetzt keine signifikante Verbesserung im Vergleich zu Pieper Malatini oder Veljkovic Pieper oder egal welche Konstellation man da wählt. So, und erst ist wieder zu schaffen, eine andere Systematik ins Spiel zu bekommen, indem du dann Top bringst und dann auch Berg bringst. So, ja, das ist dann letzten Endes das, was Ole Werner ja in der Vergangenheit immer häufiger gerne gemacht hat, nämlich einfach nochmal wieder alles nach vorne zu werfen.
Ja.
Und ja, Ave Maria.
Ave Maria. Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ne? Ich fand halt, also diese Langdiagonaldinger von Veljkovic, die sind ja eigentlich echt geil. Das ist wirklich ein Skill, den hat sonst niemand. Und also das kann man von Malatini nicht erwarten. Ne? Der ist ja froh, wenn er den Pass sauber die Linie lang, ne, so, dass er in den, in der Mechanik drin ist. So. Aber man muss halt auch sagen, dass weder Köhn noch Jinmar haben da viel angeboten, ne? An Laufwegen. Oder also wo sollte er hin? Der klassische Ball von Veljkovic ist ja von rechts hinten nach links vorne irgendwo. Ja, genau. Wo dann irgendwie Schmid oder Duxch den Ball kontrollieren und
ja, ne, auch gern mal Agu. Ja,
genau, oder halt einer hinten durchstartet so. Da kam wenig. Auch von Jinmar kam wieder wenig. Er konnte, wobei das vielleicht auch die Idee war von Rapp, von dem Kieler Trainer in der ersten Halbzeit, dass er eben gegen Köhn, Jinmar und Agu diese drei Vollsprinter und dazu noch Schmid und Duxch in der Mitte, vielleicht hat er deswegen sein Pressing erst in der zweiten Halbzeit aktiviert, weil er nicht in diese Situation rein wollte. Weil das ist natürlich, wenn man sich das jetzt überlegt, diese drei Sprinter gegen dich, gegen Patrick Erras, wäre fast aufgegangen. Also muss man ja auch sagen von Kiel.
Von Kiel, ja, aber ich wollte gerade sagen, wir hatten das ja schon vermutet, dass das kommt. Mhm. Wir hatten ja auch schon gesagt, vielleicht ist Top dann eine Option, ja?
Ja.
Wenn man Jinmar von vornherein eben diesen Raum mutmaßlich nicht anbieten wird, den er braucht, um richtig gefährlich zu werden, hat sich Werner gegen entschieden, fand ich jetzt erstmal, unsere Argumentation sah sich grundsätzlich bestätigt in der ersten Halbzeit, fand ich.
Ja.
Und aber sei es wie es ist, also wirst immer Argumente für und dagegen finden.
Es ist auch schwer zu sagen. Ne? Mhm, so, man kann halt auch sagen, dadurch, dass Jinmar und was ich eben meinte, ne, mit diesen drei Sprintern, hat er halt schon sozusagen dafür gesorgt, dass Kiel sich nicht getraut hat, hinten zu öffnen und wir dadurch so eine erste Halbzeit spielen konnten. Ja. Ne? Vielleicht kam das auch, vielleicht hätte Kiel mehr geöffnet und wer hätte mehr gepresst schon, wenn sie hinten nur Erras gegen Top stehen lassen können. Weißt du, man kann das schwer sagen, aber es hätte so, aber egal. Aber dann kam ja auch wirklich ein Wechsel, der schon überraschend war. Also erst ging, glaube ich, Jinmar noch raus. Das war ein Einzelwechsel, ne? Kann das sein? Weißt du das noch? Warte mal, ich weiß das gar nicht.
Das kann ich dir sagen, warte mal eben. Ich weiß das. Und zwar hat Werder gewechselt. Top kam für Jinmar. Und zwar schon in der 66.
Ja, das war der erste Wechsel.
Genau.
Ne?
Und dann gab es das war der zweite Wechsel. Den ersten Wechsel gab es Bittencourt für Stay. Und dann gab es halt eben noch den Doppelwechsel in der 78. Berg und Stark für Friedel und Duxch.
Ja, was ein bemerkenswerter Wechsel ist.
Ja.
Friedel und Duxch rauszunehmen.
Ja, aber ist halt eben auch das Signal, ne? Ja, aber ist halt eben auch das Signal, ich will das hier gewinnen.
Ja. So. Ja, und dadurch halt die Statik verändert. Ne? Plötzlich hast du keine, nicht mehr den, den spielenden Stürmer Duxch im Zentrum, ne? und den Sprinter Jinmar, der außen unterwegs ist, ne? Sondern du hast plötzlich da zwei Büffel dann in den letzten 10 Minuten gegen dich. Und was ja auch wirklich so eine geile Ironie der Geschichte ist, dass diese butterweiche Flanke von Keke Top kommt. Das finde ich auch so geil.
Und das wollte ich gerade sagen, ne, weil Keke Top ja nun nicht diese Rolle gespielt hat, die wir vermutet hätten, ne? Also setz ihn auf den Elfer und lass die Bälle in den 16er segeln, sondern er hat immer versetzt gespielt, hat immer sich eher versucht, den Ball außen im Doppelpass mit Schmiedi oder so zu holen. Und genauso entsteht dann auch diese Flanke, die er ja wirklich gut, die in der Zeitlupe sieht man das so geil. Er legt ihn sich mit der Hacke selbst vor und dann hat er den Kopf oben und sieht, dass Berkey sich rückwärts Richtung Elfer bewegt.
Ja.
Und dann zieht er ihn wirklich scharf auf den Elfmeterpunkt und Berg macht das so gut, ey. Das Timing ist so gut, ey.
Ja, ja. Und man denkt schon, diese Hangteil, man denkt schon, ey, den macht er. So. Und da muss ich jetzt nochmal dran denken, dass sie mir die Platzwahl verloren haben. Und das hätte direkt vor deinen Augen.
Ja, ja genau.
Vor der Ostkurve hättest du ihn abheben.
Ja.
So wie beim Skispringen.
Ey, geflieg. Genau.
Aber war das wirklich so? Ich habe das, ich konnte das nicht so gut beobachten. Wir wurden im Froggies von vor der Leinwand in einen kleineren Raum umgesetzt, weil wir zu spät reserviert haben und ja nebenbei ja auch noch St. Pauli gegen Bayern lief.
Ach so.
Ah, okay. Und ich sag mal, seit der seit der Fußball-EM nicht mehr so viele Event-Fans.
Ah, ja. Okay.
Aber gut, okay. Insofern konnte ich nicht so gut proben. War das so, dass Keke Top nicht nur für diese eine Todesflanke aus dem 16er raus ist, sondern dass er auch die taktische Aufgabe hatte?
Das weiß ich nicht, aber es war mein Eindruck, ne? Also und dass er den Ball da draußen bekommt, ja, ist für mich ein klassisches Beispiel dafür, weil wenn man 10 Sekunden zurückspult, ist das ein Abstoß von Kiel, den Veljković hoch in Richtung Eckfahne zurückköpft in Richtung Kieler Tor, ja, und da kommt der missglückte Befreiungsschlag vom Kieler. Richtig. Und dann stehen sich Schmiedi und Top halb rechts außerhalb des 16ers mehr oder weniger auf den Füßen. Also Top ist da ohnehin schon, ja, der ist da nicht irgendwie rausgerückt, und die Tatsache, dass du Berg so viel im 16er gesehen hast, wäre für mich jetzt die Lesart gewesen, dass sie mitnichten gesagt haben, los Jungs, ihr geht beide vorne rein in 16er, sondern, und das finde ich dann bei Top auch nachvollziehbar, Top ist jemand, der am Boden einfach gut ist, ja, nagel den Ball da vorne rein, sagt Top, er soll ihn 2-3 Sekunden halten, bis die anderen nachgerückt sind, und ihn ablegen auf Schmiedi oder so.
Ja.
Und in dem Falle haben sie ihn ja dann da draußen, als Schmiedi den Ball dann rauslegt, hat ja keinen Gegnerdruck. Top. Konnte sich hinlegen, konnte gucken, konnte ihn reinschlagen.
Alles hängt an diesem verunglückten Befreiungsschlag.
Ja.
Ne? Ich glaube, das hat halt auch mit der Positionierung zu tun, ne? Dass Berkey und Top schon relativ sich haben fallen lassen Richtung Mittellinie, weil es in dem Moment ja schon ums Verteidigen oder ums Anlaufen wieder ging. Mhm. Ne?
Ja.
So, und deswegen steht Top halb rechts, und die ahnen ja gar nicht, dass sie da so schnell wieder an den Ball kommen. Und deswegen hat auch Berkey diesen geilen Anlauf.
Ja. Ja, wobei Berkey sich halt auch wirklich gut wegbewegt, ne? Weil als Berkey in den 16er geht, hat er grundsätzlich schon wieder einen, der ihn aufnimmt. So, ja, ne? Aber er geht dann gut nach hinten weg.
Ja.
Und ist dann halt einfach die Flanke erwischt den Abwehrspieler, der sich um Berkey kümmern soll, in der Rückwärtsbewegung. Und wo der sich noch Richtung Berg orientiert, steht Berg schon in der Luft.
Ja.
So, der geht ja kaum mit hoch. Also Berg ist ja wirklich eine halbe Körperlänge über dem Gegenspieler. Ja, und dann setzt er den auch so perfekt gegen die, setzt ihn auch so perfekt gegen die Laufrichtung. Ne?
Ja.
Der Torwart kann einfach gar nicht mehr hinterhergehen.
Ja, ey, auch mit so einer Wucht.
Ja.
Das ist, ich glaube, ich weiß gar nicht, gegen wen er da hochgesprungen ist, aber das sind ja zwei baumlange Verteidiger gewesen.
Ja.
Innenverteidiger, aber du kommst einfach, er kommt mit so viel Wucht, mit so einem geilen Timing. Und, ja. Und die Flanke ist geil, Keke Top. Mann.
Ja, die ist super. Die ist wirklich, also wirklich, wirklich, wie er auch richtig fokussiert, ne? Er sieht in der Mitte, oh, da ist Berkey, jetzt schlage ich ihn dahin.
Ja.
So, das ist schon ganz geil.
Ja, und so. Wie gesagt, was für eine geile Explosion, ne? Seine beiden einzigen Tore sind 2 Jahre her.
Ja, ne? Genau. Und immer so Last-Minute-Dinger, ne?
Genau, okay, weil er auch selten von Anfang an gespielt hat.
Ja, ja, aber das ist ja eine, also jetzt mal ehrlich, das ist ja eine Qualität.
Ja, das stimmt.
Also, Und je häufiger du diesen Mythos bedienst als Spieler, desto mehr glaubst du selbst auch dran.
Ja. So, ja, und jetzt
das macht ihn bei jeder Einwechslung macht ihn das gefährlicher. Und ja. Er hat ja mittlerweile dann komme ich halt nur 15 Minuten und entscheide die Spiele. Das hat er ja mittlerweile auch richtig angenommen.
Exakt.
So, sagt er ja auch in dem Interview.
Und das ist ja auch, und das sagte Ole ja auch, ne? Und das ist halt irgendwie, ich sag mal, der Mr. Miyagi-Moment von, ja. Ole Werner, ne, der ja auch zum ersten Mal, und das muss man denen ja auch relativ hoch anrechnen, dass da nie schlecht über den geredet wurde oder so, ne, nach außen. Ja. Aber dass Ole jetzt, wo der Moment des Triumphes zurückkommt, ne, halt auch gesagt hat, ey, wir haben uns im Sommer zusammengesetzt und eigentlich ging es darum, wo gehst du hin, Kollege?
Ja.
Und wann? Ja.
Ja.
So, und dass er dann, dass halt dieses Mindset halt einfach den Unterschied gemacht hat, ne, diese mittlerweile recht bekannte Äußerung, ne, und jeden Tag arbeiten heißt auch jeden Tag arbeiten.
Ja.
So, und dass das jetzt so belohnt wird und dass dann noch dazu kommt, dass er auch dieses Roleplay angenommen hat im Kopf. Ja. Ich sag mal.
Ja, und sich halt auch, dann halt auch so sagt, so er will momentan nirgendwo anders sein und er sei in dieser Stadt auch so glücklich und so, ne?
Ja.
Das ist halt auch geil. Und was halt dann auch Werner sagt, und das ist vielleicht auch mit so das Größte an Komplimenten, die du von Ole Werner bekommen kannst, ist, dass er halt sagt so, ey, ich bring den nicht, weil wir niemanden haben.
Ja. Ja?
Ich bring den, weil der sich jeden Tag im Training reinhängt.
Ja.
Und weil der für uns eine echte Option ist.
Ja. So. Und wie gesagt, dass er den wieder hingekriegt hat, ist ja, wirklich, ich sag mal so, ne,
CC Nabi Kater.
Ja, ob Nabi das Spiel gesehen hat, man weiß ja, es genau nicht.
E-Mail weiterleiten an Nabi Kater.
Ja, vielleicht ist es aber auch, konnte man ja auch bei Marvin Ducks beobachten, ne, und bei vielen anderen auch, dass vielleicht auch so eine geteilte Kinderbetreuung mit Windeln wechseln.
Ja, genau.
Und nachts mal raus müssen, ja, mhm, und vielleicht mal bei der Geburt da dabei sein, macht einen vielleicht auch demütig.
Du, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt, dass er jetzt als Papa irgendwie, da kommt nochmal eine andere Ernsthaftigkeit rein.
So
in die
es
Bude.
So ja, ist es, ne? Und dann ist auch irgendwann mit diesem, was war das, diese Reality Show-Phase in Ende. Ja. Ich glaube, ja, es ist so ein bisschen das Erwachsenwerden, ne? Es war hier Hashtag Marvin, leg mal Handy weg. Ist da halt, Digga, jeden Tag arbeiten oder, ne, du spielst bei Hansa Rostock oder Wien Wiesbaden bald. Ja.
Oder so, sitzt bei Birmingham City auf der Tribüne.
Richtig, und das ist zweite Liga gewesen, ne?
Ja,
so, genau. Und das ist halt wirklich, ne, und da muss man halt auch wirklich sagen, Ole Werner, wir haben ihn viel gelobt, das ist echt eine Leistung und das ist natürlich auch eine Belohnung, dann das größte Kompliment an den Trainer, wenn so ein Spieler dann auch mitzieht und das auch versteht und dann auch funktioniert. Das ist natürlich wirklich, wirklich großartig. Ne? Und ich glaube auch, wenn ich das, entschuldige, jetzt bin ich gerade im Flash hier, wenn man nochmal eine Perspektive größer macht, ne, finde ich, zeigt auch so eine Entwicklung, wie schwierig manchmal so Trainerkritik von außen ist, weißt du?
Mhm.
So wie, ne, dass es halt nicht nur darum geht, was macht der Trainer, sondern dass halt immer mindestens zwei Charaktere mit dazugehören. Ne? Und dass du nicht wie bei der PlayStation auf den Knopf drückst und dann funktionieren Spieler, egal welche Qualität sie haben, ne? Sondern die Bereitschaft muss auch da sein von denen und die Reife im Kopf und ne, der Ehrgeiz und der Wille und das Ubuntu-Gefühl. Und auch Ole sagte ja auch, nicht nur ich habe ein paar Mal mit ihm gesprochen, sondern auch mehrere Spieler haben ihn sich zur Brust genommen und haben gesagt, hast du mal 5 Minuten, Kollege?
Ja. Komm mal. Und man sieht es an der Jubeltraube nach dem Tor.
Ey, und das
jeder ist, kommt.
Alter, und was ist das für ein Charakterpush auch noch in alle Richtungen? Der Trainer ist gestärkt. Olli Berkey wird jetzt in der Länderspielpause jeden Tag in der Kabine gefeiert, ja, bis er ironisch gefeiert wird nach 5 Tagen. Aber er wird immer noch gefeiert.
Ja. So. Und er wird mit allen anderen drüber lachen können und sich auf seine nächste Einwechslung in der 80. freuen.
Und alle Führungsspieler, die mit ihm gesprochen haben, fühlen sich auch bestätigt und sind gestärkt dadurch. Ne? Ja. Und das funktioniert aber nur in einem intakten Team, ja, in einer guten Gruppe.
Ja.
So. Und dann kann man halt auch wie Ole Werner danach sagen, ja, so war's und ne, und es war nicht nur ich, es waren auch andere und so weiter. Ja, großartige Geschichte, ne, auf vielen Ebenen. Und wie gesagt, Trainerkritik von außen, ne, warum macht er nicht, warum macht er nicht? Ne, haben wir, glaube ich, alle viel gelernt, auch durch viele Interviews. Linen, Staye, jetzt Malatini, die halt sagen, ey, Bundesliga ist halt ein anderer Schnack.
Anderer Schnack, ja klar.
Ne, und so Leute wie Terzic und Seoane und Dino Topmöller und selbst Tuchel bei Bayern oder jetzt Şahin bei Dortmund, die können dann ein Lied von singen, dass sie, du bist kein Zauberkünstler als Trainer, sondern ne, es hängt immer von den Charakteren ab, mit denen du arbeitest und ob die das wollen so.
Ja, ne? Genau. Und ob du einen nachvollziehbaren, stringenten Umgang mit dieser heterogenen Truppe an Charakteren hast.
Exakt. Ne? Ja. So. Ja. Und wenn du ein Ancelotti bist oder Pep Guardiola oder weiß ich nicht, so diese Liga, dann haben Spieler automatisch Respekt vor dir. Aber wenn du halt ein Terzic bist oder ein Ole Werner oder ein Dino Topmöller, der noch nirgendwo was gerissen hat und so als geiles Talent, Trainertalent gilt, dann musst du halt auch mit den Charakteren klarkommen, die deine Mannschaft anführen.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, eine Qualität, Entschuldige, die Ole Werner hat, ja, und die ihn unterscheidet von vielen anderen Trainern und ich glaube, die ihn auch interessant macht und jetzt Hot Take fürs Buch der Wahrheit auch interessant macht in der neue Saison für einen Transfer zu einem größeren Club.
Ole Werner?
Ja, mein Hot Take und der Trainer könnte unser teuerster Abgang werden.
Oh, ja, da habe ich ja noch Schmiedi auf dem Zettel, aber das beobachten wir. Ja, kannst du ja mal, wenn du dir nicht zu schade dafür bist, kannst du das ja mal ins Buch der Wahrheit schreiben. Bin mal gespannt.
Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. aber es ist doch wirklich so, ne? Und wenn du dir mittlerweile anguckst, wie auch Topvereine in Deutschland ihre Trainerämter vergeben, Kompanie ist ein junges Trainertalent, der in England abgestiegen ist. Ja, Dortmund nimmt erst Terzic und dann Şahin, absolute Greenhorns.
Ganz kurz mal eben, der aber auch mit dieser hoffnungslos unterfinanzierten Truppe aufgestiegen ist, ne?
Ja, das stimmt, aber es ist halt nicht das Regal so. Also ich sag mal so ein bisschen, der Trend geht ja dahin, ne? So mit jungen Trainern, an die man glaubt, dann auch zu sagen, okay, wir geben dir 2 Jahre, siehe Seoane oder Dino Topmöller oder so, ne?
Aber wir waren gerade beim Buch der Wahrheit. Jetzt haben wir eigentlich so mehr oder weniger einen Strich unter das Kiel-Spiel gezogen. Ja. Eine Szene müssen wir noch erwähnen, Chronistenpflicht. Romano Schmid, unser alter Chancentod manchmal, nagelt das Ding wieder an die Latte da in der 93., obwohl er sich wirklich mustergültig durchsetzt.
Ja, das stimmt.
Da hätte er den Deckel zumachen können. Gut, wir haben es dann auch so gewonnen, aber Jesus, Maria und Josef. Sei es wie es ist. Du warst beim Buch der Wahrheit, jetzt bin ich ausnahmsweise derjenige. Kommt ja selten genug vor, dass ich auch einen Grund dazu habe. Jetzt lass uns doch bitte noch einmal rate die Aufstellung und die Tipps auswerten.
Nein.
Also.
Ich fahre in einen
Du lagst bei Rate die Aufstellung mit 9 von 11, ausnahmsweise mal einen hinter mir mit 10 von 11.
Ja.
Ich hatte nur Herrn Topp in der Startelf, dabei war es aber Herr Jinma.
Ja, ich dachte, Steyer ist noch nicht fit und hatte fit genug und hatte deswegen Bittencourt nochmal reingesetzt und wirklich falsch war Malatini.
Ja, genau. Und ich hatte dann das Glück, nachdem du bereits mir das 3-1 als Tipp geschrieben hattest, habe ich gesagt, das wollte ich auch tippen, mach ich knapper, dann ist 2-1 und damit hatte ich dann zum Glück recht. So.
Ziemlich gut.
Damit gehen wir als Achter, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Achter in die Länderspielpause. Wir liegen
Die Tabelle nochmal kommen.
Wir liegen 2 Punkte hinter Leverkusen, 2 Punkte hinter... Andi, warte mal eben.
Ja gut, doch, aber man muss ja sagen, Leverkusen ist ja auch nur Vierter. Ist ja nur Vierter.
Ja, also. Aber wir liegen nur 2 Punkte hinter Freiburg und sogar nur 1 hinter Dortmund und Berlin.
Hammer.
Also, sagen wir mal so. Da wird ein Spitzenspiel am Samstag in 18:30 in Frankfurt, ne?
Boah, das wird so ein krasses Spiel.
Ja, das wird so brutal, glaube ich. Und ich glaube,
Mamouche und Etikette, was für... Ey, Cheatcode.
Ja, wirklich.
Wieso schießt denn Mamouche jetzt auch noch die besten Freistöße in Europa? Das gibt es doch gar nicht.
Ja, das darf wirklich alles, überhaupt nicht wahr sein.
Soll ich nochmal erinnern an Folge 2?
Ja, erinnere mal an Folge 2. Ich lege ja momentan noch meine, und wir machen ja auf jeden Fall noch eine Folge vor Frankfurt.
Ja.
Aber ich lege ja meine Hoffnung wieder so ein bisschen darauf, dass es endlich mal wieder ein Spiel, wo wir als klarer Außenseiter reingehen.
Ja.
Das können wir.
Ja.
In der Regel. den kleinen Disclaimer hinten
dran. In der Regel. Und wir müssen ja auch abwarten, was in dieser Länderspielpause passiert. Da haben wir ja dieses Mal das große Glück, dass wir kaum Nationalspieler abstellen.
Ja, das stimmt.
Denn Jens Dähe wegen der Verletzung nicht nominiert.
Genau.
Grüll verletzt. Bei Friedl weiß ich es gar nicht. Und das Projekt Mitchell Weiser ist wohl auch erstmal gescheitert.
Er weiß auch nicht so richtig, was da los ist. Habe ich irgendwie gelesen, dass er auch so ein bisschen ratlos da in die Gegend guckt.
Ja,
aber gut, das ist in Ordnung für mich. Die sollen sich alle jetzt in Ruhe auf das Frankfurt-Spiel vorbereiten und dann richtig brennen.
Und wer weiß, in welcher Form Omar Mamouche wiederkommt, nachdem er, glaube ich, weiß ich nicht, mit dem Iran in Tadschikistan und Nepal irgendeine WM-Quali spielen muss.
6000 Höhenmeter in 48 Stunden.
Ja, aber das ist natürlich echt noch ein bisschen weit hin. Aber auf jeden Fall ist das so. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das mit Hansen Arulen ist, der ja jetzt auch in der U23 ganz gut abliefert, glaube ich.
Richtig,
ja. Ganz interessant. Eine Frage wollte ich dir noch stellen, aber wir haben noch zwei Themen, aber eine Frage wollte ich dir noch stellen.
Ja, mach mal.
Mathis Tell.
Ja.
Was meinst du dazu?
Also, das ist ein Spieler, den hätte ich schon vor einem Jahr so gerne bei Werder gesehen. Und jetzt hört man, dass Werder angeblich einer der großen Interessenten für ein Leihgeschäft im Winter ist. Ich sehe da halt momentan, das ist absolut nicht die erste Position, auf die wir gucken müssen, meiner Meinung nach.
Warum?
Ja, genau. Also sehe ich überhaupt nicht. Das ist so die typische Gelegenheit. Und bei Mathis Tell ist es halt so, den wirst du niemals kaufen können. Ja, der soll halt einfach nur Spielpraxis irgendwo sammeln.
Ja, aber der nimmt doch Chinma Spielzeit weg, Grüll Spielzeit weg. Ja,
genau.
Wo soll der spielen?
Top nimmt der Spielzeit weg. Ja. So.
Und Berkey nimmt der Spielzeit weg.
Also, dass Werder Interesse hat, dann wird wahrscheinlich auch stimmen, dass das für Werder überhaupt nur Sinn machen würde, wenn sie ihm 18 Monate und nicht nur 6 geben.
Das sehe ich null. Ganz ehrlich.
Ja, ich auch nicht. Also ich bleib dabei, was ich schon im Sommer gesagt habe. Wir brauchen eigentlich wirklich noch, für einen richtigen Qualitätssprung fände ich es halt wirklich geil, wenn wir nochmal einen kreativen Mittelfeldspieler bekämen.
Aber jetzt sag ich dir, wen sie holen sollten von Bayern. Und das habe ich auch schon im Sommer gefordert. Noch mit einem Lächeln. Nein, Laie im Winter. Leon Goretzka.
Ja.
Ist genau der Spieler, den wir brauchen.
Ja.
Er ist bei Bayern komplett raus. Pavlovic ist ja auch bald wieder verletzt. Ja. Er darf mal als Manndecker auflaufen. Er muss doch den Drang haben, es jetzt allen zu zeigen. Ja, und wenn er jetzt sagt, ich gehe wir teilen Gehalt, halbes Jahr
teilen? Junge, das können wir uns leisten.
Okay, dann legen halt die Scheiß noch was drauf. Scheich Burkhardt vielleicht.
Bayern müsste 80% des Gehalts übernehmen.
Ey Mann, aber wie geil wäre denn, das wäre doch das perfekte Match, ist genau die Position. Er wäre Stammspieler, er könnte jedem zeigen, wie geil er ist, er wäre Führungsspieler. Es wäre doch mega.
Ja, das sehe ich total, aber ich glaube, die Chancen sind gleich null. Also in der Gesamtkonstellation. Ich glaube, dass der da kein Interesse dran hätte.
Nee, lieber noch mit Eric Dier.
Ja, oder nochmal als Messias zum VfL Bochum für ein halbes Jahr.
Ja gut, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück, sag ich mal.
Ja, ne? Touché.
Wie schon Habe Kerkeling sagte, 1983.
Jetzt sind wir schon wieder fast an der Stunde dran, mein Freund.
Ja Mann, das ist nicht gut, aber ich kann noch. Wir wollten nämlich nochmal eine Sache ansprechen, ne? Weil mehrere von euch auf uns zugekommen sind, die haben ja jetzt auch keinen Massenansturm, aber schon so 3-4 Stimmen, die wir auch ernst nehmen, die gesagt haben, Leute, warum Kommunikation über X.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen mehr geworden jetzt in der letzten Zeit. Komischerweise hatten wir auch kurz drüber gesprochen, komischerweise jetzt irgendwie für einige dann auch anlassbezogen US-Wahl.
Ja, wo
ich die Brücke noch nicht so richtig schlagen kann, aber und ich habe das bei X in der Diskussion auch schon einmal kurz geschrieben. Für uns hat das vorrangig, und ich bin ja nun dann derjenige, der eben zumindest den Podcast-Account auch bespielt. Für uns hat das aufgrund der wirklich sehr, sehr begrenzten Zeit, die wir für den Podcast haben, einfach schier Reichweitengründe.
Also ja. Es geht um den Vorwurf, den müssen wir vielleicht, bevor wir zur Erklärung kommen, warum diese Plattform nutzen, die ja nun gekauft wurde von einem faschistischen Milliardär, der eindeutig diese Wahl in den USA, die Trump-Wahl, unterstützt und mit beeinflusst hat. Und wie kann man da jetzt draufbleiben?
Ja, und der Frage, und halt eben auch, ne, dann die Algorithmen dieser Plattform so baut, dass halt eben tendenziell solchen politischen Agenten eher die Verbreitung ermöglicht wird als...
Was natürlich bei Facebook und TikTok ganz anders ist.
Ja, ja, und Instagram und so. Ja, aber da wollen wir jetzt auch gar nicht polemisch rumflamen, sondern...
Nein, aber der Anschub gehört ja dazu. Also.
Ja, ja, und es hat aber halt wirklich für uns derzeit einfach wirklich nur die Erwägung Reichweite. Wir können diese Plattform aufgrund der Tatsache, dass unsere Accounts, also zumindest der Podcast-Account, dort schon seit Jahren existiert und eine relativ große Followerschaft hat, können wir einfach dort am effektivsten bespielen mit den begrenzten zeitlichen Mitteln, die wir haben. Ja, wir haben einfach momentan kaum die Möglichkeit, uns eine andere Bubble auf einer anderen Plattform nochmal neu aufzubauen und da wirklich Zeit zu investieren, weil die braucht es, um diese Zeit zu investieren. Und da kann mir auch niemand kommen mit, wieso die Bubble, die baut ihr doch so schnell in 0, nichts auch auf der anderen Plattform auf. Nee, so leicht ist es dann eben nicht. Ja. Und derzeit sind halt eben beispielsweise auch all unsere Veröffentlichungslinks über den Host sind auf Instagram und auf X vor allem ausgerichtet. Und es ist momentan für uns einfach eine Convenience. Und man sieht es, wenn wir zum Beispiel zu Spielen Dinge posten und einfach nur irgendwie da jubeln oder unsere Umfragen machen oder so, dann kriegen wir halt einfach Like-Zahlen und Teilnahmezahlen für Umfragen in einer mittleren dreistelligen Höhe. Und das ist für uns einfach reichweitentechnisch wirklich ein ausschlaggebender Punkt.
Ja. Ja.
Und
also wir verstehen total den Punkt, ne, den man hat. Ich habe auch ein Problem mit dem Moment, dass Trump jetzt gewählt wird, ja, aber X war schon vorher so. Ne? Ja. Weil der jetzt gewählt wird, also wir waren es nicht und auch sonst, ne, es gibt halt auch das berechtigte Argument von der anderen Seite, dass es vielleicht auch wichtig ist, da präsent zu sein, um nicht noch eine Plattform kapern zu lassen, komplett. Es ist schwer zu sagen und es gibt da, glaube ich, ich habe da jetzt auch keine eindeutige Lösung. Auch nur mein Problem ist, ich hasse Social Media, ich bin überhaupt nur auf X, weil Jan, du mich damals wegen Wurm-Podcast
an den Haaren hingeschleift habe.
So, ich war noch nie bei Facebook, nie bei Instagram. Übrigens, Wurm Podcast ist auch bei Insta, ne? Mhm. So, das nur dazu. So, ey, bitte, tut es mir nicht an. Und es ist schon aus beruflichen Gründen, müssen wir da eh bleiben. Ja,
weil und Thomas und ich, wir haben uns gegenseitig auch versprochen, dass wir das natürlich auch mit den Hinweisen aus unserer Podcast-Bubble da ein sensibles Auge und Ohr drauf haben und uns vielleicht dann auch umentscheiden, wenn es irgendwie unerträglich wird. Aber Stand jetzt ist es so, dass sowohl unser Herzensverein als auch wirklich auch signifikante Stimmen derer, denen wir auch im politischsten Sinne eher Sympathien zutragen, immer noch dort aktiv sind und dort auch sehr rege posten und eben genau das tun, was eben ja das Gegenargument wäre, nämlich dort eben nicht unwidersprochen einfach wegzugehen, um da eine weitere Echokammer entstehen zu lassen. Also für die Leute, für die es wirklich ein Thema ist, seht es uns bitte nach. Für die Leute, die deswegen meinen, den Worum-Podcast nicht mehr hören zu müssen oder uns nicht mehr supporten oder uns nicht mehr supporten zu müssen, das ist eure Entscheidung, ist absolut fein. Wir werden oder wir versprechen euch, dass wir das weiter beobachten werden und da auch dazu bereit sind, uns nochmal Gedanken zu machen, aber Stand jetzt ist unsere Haltung und unsere Position unverändert die, dass wir diese Plattform derzeit im Aufwand Verhältnis wirklich, dass der Nutzen dort am größten ist und deswegen werden wir das vorerst erstmal so weiter betreiben.
Jetzt haben wir uns viel zu viel gerechtfertigt eigentlich für...
Naja, aber erklärt haben wir es wenigstens, das finde ich dann auch nur fair.
Ja, und wie gesagt, ihr habt alle, ne, die das fordern, haben da halt auch einen Punkt und den sehen wir natürlich auch, ne? Das ist ja nun auch unser fucking Job und es geht halt auch darum, es sind da halt alle Seiten irgendwie noch abgebildet und dürfen sich da äußern. Und das gehört ja für uns zum Job auch mit dazu, auch die Sachen wahrzunehmen und zu realisieren, die uns jetzt nicht aus der Seele sprechen. Aber das ist halt einfach in unserem Job so. Und wir wollen ja auch was Werder Bremen angeht, die auch, wie gesagt, auf X setzen. Andere kommen zurück, gehen da wieder hin und ja, seht es uns nach und wir Kompromissvorschlag, wenn wir das mit der Weltherrschaft geklärt haben, bin ich bereit, eine neue Social Media Plattform
aufzumachen, einzukaufen.
Ja.
Gut, um diese Folge jetzt nicht mit diesen kleinen zwistigen Tönen zu beenden, Befehl an alle da draußen, schließt die Augen, denkt an die Hangtime, die 10 Sekunden, die Oliver Burke gefühlt im Strafraum der Kieler stand und das Ding mit Schmackes unten rechts einnickte und der Rest ist Jubel. Und genau dort wollen wir euch in die Länderspielpause entlassen und dann hören wir uns auf jeden Fall vor dem Topspiel am 23.11. in Frankfurt nochmal wieder, um dann einen leise und vor Angst vor sich hin wimmernden Siegert in der nächsten
Podcast-Folge jetzt ziehst du uns schon wieder so runter. Stell dir lieber vor, wie Olli Burke hochsteigt, Hangtime und den Ball mit voller Wucht Elon Musk ins Gesicht
köpft. Ins Gesicht köpft, sehr so. Gut. Das ist das Bild, was ich für die nächsten Nächte brauche.
Vielen Herrlich, Dank. Du. Das ist ein schönes Bild, liebe Kinder.
In diesem Sinne, ihr Lieben. Komm gut in die Länderspielpause, zwei Wochen durchatmen und dann geht das Projekt. Mal gucken, wie es weitergeht und ob wir einstellig bleiben in dieser Hinserie. Geht dann weiter. In diesem Sinne auch du, mein Süßen, komm gut noch durch den Tag und wir schnacken und euch da draußen ein paar schöne Tage. Macht's gut. Bis dann.
Ihr Lieben, gute Woche. Macht's gut. Danke fürs Hören. Ciao.